herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge von Hart und Zart.
Geschichten, die das Leben schmecken.
In unserem Podcast möchten wir über Schokolade reden, aber auch darüber hinaus über das Leben allgemein, über Lifestyle, über Genuss und den alltäglichen Geschichten, die uns so im Laufe der Zeit passieren.
Genau, es gibt ja tolle Seiten bei der Schokolade. Das ist ja ein emotionales Produkt. Aber es gibt natürlich auch Schattenseiten, die wir gerne aufzeigen wollen mit unserem Podcast.
Bevor wir mit der ersten Folge starten, möchten wir uns kurz vorstellen. Ich bin der Georg Bernardini. Ich bin gelernter Konditor und habe 1993 mein erstes Unternehmen gegründet. 2010 habe ich meine Anteile an dem Unternehmen verkauft und habe ein Buch über Schokolade geschrieben. In diesem Buch habe ich nicht nur über Schokolade und über den Anbau und so weiter, was alles dazugehört, geschrieben, sondern ich habe auch Schokoladen getestet. Insgesamt 7000 verschiedene Schokoladenprodukte aus aller Welt. Heute bin ich ausschließlich als Berater in der Schokoladenindustrie tätig.
Ich bin der Hisham Ferjani, ich bin der Schokodealer. Wir handeln mit hochwertigen Bean-to-Bar-Schokoladen aus aller Welt. Wir importieren die und vertreiben die. Einer unserer bekanntesten Kunden ist zum Beispiel das KDW in Berlin. Ansonsten sind wir im Fachhandel vertreten. Das heißt, das sind alles Fachgeschäfte, die auf Qualität und Nachhaltigkeit achten.
In unserer ersten Folge starten wir mit dem Thema Trend in der Schokolade.
Genau.
Der letzte Trend war die Dubai-Schokolade und der ist jetzt schon ein bisschen abgeebbt. Und jetzt kommt das neue Thema. Das kennst du ja auch.
Genau, das kenne ich auch. Das ist die sogenannte Angel-Hair-Schokolade, also Engels-Haar-Schokolade übersetzt. Ähnliches Prinzip wie bei der Dubai-Schokolade. Eine gefüllte Tafel mit Pishmanie, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Also es ist die türkische Zuckerwatte, die rauskommt. Also das heißt, wenn man die Schokolade öffnet, sieht das, ähnelt das halt Haaren, also weißen Haaren. Es gibt auch nochmal in Bunt auch nochmal bestimmte Geschmacksrichtungen. Ob es appetitlich aussieht, das ist mal ja schwierig zu sagen.
Ja, wir haben es ja eben probiert. Die Variante mit Erdbeerschokolade außen, Pistaziencreme innen und Zuckerwatte. Ich fand es furchtbar. Es hat überhaupt nicht geschmeckt. Sie war viel zu süß. Und die Zuckerwatte ist alles andere als appetitlich, wenn man sie sieht. Das sah nicht schön aus und insgesamt ein Produkt, was qualitativ weit hinter der Dubai-Schokolade ist.
Das stimmt, aber es ist schon ein Mainstream-Produkt, würde ich mal sagen, oder? Es ist eine süße Sache. Also viele Leute, wenn man jetzt vom Mainstream redet, die mögen es ja süß. Wenn man jetzt vergleicht mit Twix, Mars in die Kategorie, finde ich schon, dass die Süße ähnlich ist.
Ja, natürlich, aber genauso schlecht.
Ja.
Es ist immer noch kein gutes Produkt, nur weil es ähnlich ist wie Mars oder Snickers oder was auch immer. Es ist einfach ein schlechtes Produkt und ich verstehe es nicht, warum die Leute darauf stehen. Wobei die Mehrzahl, muss man einfach leider sagen, hat halt einen schlechten Geschmack.
Ja, gebe ich dir recht. Das ist, ich glaube, die Leute wissen es nicht besser. Das ist das Problem. Also wir sind in Deutschland noch so eine Aldi- und Lidl-Kultur. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Produkte in den Märkten jetzt schlecht sind, aber wenn man jetzt vergleicht mit Italien, Frankreich, da hast du natürlich nochmal ganz andere Qualitäten im Supermarkt, was bestimmte Lebensmittel betrifft.
Die wollen es auch gar nicht. Das ist das Schlimme.
Was meinst du?
Die wollen es nicht besser wissen.
Okay.
Die Deutschen.
Wieso?
Weil sie zu geizig sind.
Ja.
Lebensmittel in Deutschland haben nicht ansatzweise den Stellenwert wie in Frankreich oder Italien oder Japan. Also die sparen als allererstes beim Essen, bei den Lebensmitteln. Natürlich nicht alle, das ist ganz klar, aber die Mehrheit schon.
Ich glaube, ich habe meine Statistik gesehen, ich kann es jetzt nicht prozentual sagen, jetzt auswendig, aber ich meine, dass definitiv die Franzosen mindestens 30% ihres Gehaltes für Lebensmittel ausgeben. Also schon ordentlich. Also wenn man überlegt, 30%, Und da kriegst du einiges in Deutschland. Und in Frankreich, da haben die halt weniger. Ja, die konsumieren ganz anders, aber dafür halt hochwertigere Zutaten.
Das wundert mich nicht. Also wenn ich sehe, was das hier für eine Kultur ist, billig, 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 gerade bei Lebensmitteln. Und sobald es etwas teurer ist, wird gemeckert und gejammert. Eine Milka-Schokolade für 2 Euro ist dem Menschen schon zu teuer. Dabei hat die auch bei 1,50 Euro oder bei 99 Cent immer noch nicht ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Mhm.
Es ist immer noch Schrott.
Mhm.
Und ob ich jetzt 90 Cent oder 1 Euro oder 2 Euro bezahle, es bleibt ja immer noch Schrott. Es wird ja nicht dadurch besser.
Wollen wir mal zurück zu den Trends gehen, weil die Trends, die sind ja natürlich jetzt in aller Munde. Ja, das heißt, wir sehen ja, letztes Jahr war es ein Riesenhype. Es musste überall immer Dubai-Schokolade geben oder sogar Dubai-Eis oder Dubai-Trinkschokolade oder sonst was. Ja, das heißt, es wurde aus jedem Lebensmittelprodukt irgendwie eine Dubai-Variante kreiert.
Ja, ich habe mittlerweile gesehen, Dubai-Bonbons, Dubai-Tiramisu gibt es jetzt auch. Und Dubai.
Ja.
Ja, man kann es auch kaputt machen, indem man zu viel macht. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum das jetzt abebbt. Es war einfach zu viel.
Ja, ich glaube, das Angebot war am Anfang sehr gering, die Nachfrage war sehr hoch und jetzt haben wir ein Überangebot. Das heißt, wir haben viel zu viele Leute, die das produzieren oder Varianten daraus machen und deswegen ist das nicht mehr so interessant. Aber es hat die Leute getriggert am Anfang. Also es gab ja lange Schlangen irgendwie. Die Leute haben gewartet, bis das Geschäft geöffnet hat. Ich glaube, bei Lindt irgendwie 1-2 Stunden vorher standen die schon an und haben sogar im Netz knapp 200 Euro ausgegeben für eine Tafel Schokolade. Und das ist ja auch jetzt faszinierend, was Social Media bewirkt bei den Leuten.
Ja, das ist unbestreitlich, dass das einen Wahnsinnseinfluss hat. Ich habe gestern einen Artikel gelesen über Werksverkauf oder wie soll ich das sagen? Es war ein Sonderverkauf von der Marke 6PM. Schon mal von gehört?
Sag mir was, kannst du mal erläutern?
Ist eine Kleidermarke oder Klamottenmarke oder wie man es auch nennen mag, Bekleidungsmarke von einem Influencer.
Ja.
Und der hat Hoodies, die normalerweise 80 Euro kosten, für 35 oder 40 Euro verkauft.
Aha.
Das war, ich glaube, in Frankfurt war das. Der Menschenandrang war so groß, dass die Polizei einschreiten musste.
Verrückt.
Und die Leute waren stolz darauf, dass sie 11 Stunden darauf gewartet haben, um einen Hoodie zu kaufen für 35 Euro. So, und da frage ich mich, was geht in diesen Menschen vor, dass die für 45 Euro Ersparnis bereit sind, 11 Stunden ihres Lebens zu verschwenden.
Mhm.
Und das ist halt die Macht und die Kraft des Social Media.
Hat eine Riesenwirkung, finde ich auch. Also es ist verrückt, was so ein einfaches Tool, du nimmst einfach dein Handy raus, ja, nimmst was auf, erreichst damit die Leute und kannst sowas bewirken.
Ja, und die sind dann auch noch stolz darauf.
Ja.
Der war dann auch auf der Titelseite von einer Zeitschrift oder von einer Zeitung und war stolz darauf, dass er 11 Stunden gewartet hat. Das ist so grotesk.
Ja, okay, aber er war wahrscheinlich ein großer Fan von dem.
Das spielt ja keine Rolle.
Ja, aber
ich stehe nicht 11 Stunden Schlange, um 45 Euro zu sparen. Das ist völliger Humbug, muss man einfach so sagen. Wäre er dafür in dieser Zeit arbeiten gegangen, zum Mindestlohn von, wo liegt er bei 12 Euro, schlag mich tot. Hätte er 4 Stunden oder 5 Stunden gearbeitet, hätte er das Geld verdient,
ja,
um sich den Pullover oder den Hoodie für den Normalpreis zu kaufen. Also das ist absolute Idiotie.
Ja. Also eine Art Gehirnwäsche, also dass man wirklich die Leute so triggert, dass sie sowas machen. Siehst du ja auch lustigerweise hier an Silvester, dass die Leute auch anstehen und die Supermärkte stürmen, nur um ein Feuerwerk zu kaufen.
Ja, das ist alles völlig irrational. Und aber da haben gerade die Social Media einen wahnsinnigen Einfluss darauf.
Kommen wir mal zu den positiven Seiten. Das heißt, siehst du da eine Chance für hochwertige Hersteller von Schokolade, den Absatzmarkt oder die Verkaufskanäle zu erweitern.
Ja, auf jeden Fall. Social Media ist wahrscheinlich das wichtigste Tool mittlerweile. Ich denke mal, mit der traditionellen, klassischen Werbung wirst du niemals so viel erreichen wie mit Social Media. Und ich glaube auch, dass Influencer eine große Rolle spielen. Hm. Wenn du dir die richtigen aussuchst, dann kannst du dadurch einen richtigen Hype erwirken für deine Marke.
Ja, das sieht man ja auch hier bei, wie heißt das nochmal, Gönnergy oder so. Das ist ja von diesem Montana Twitch-Streamer, der einen Energy Drink rausgebracht hat und die ganzen Kiddies wollen das unbedingt haben.
Habe ich noch nicht mitbekommen, aber ich war auch jemand, der Social Media schon viele Jahre lang, obwohl es das schon gab, völlig unterschätzt hat. Hm. Also ich habe da, das war eine meiner krassesten Fehleinschätzungen, glaube ich.
Ja, also das heißt, bei deiner Führung für Firma Georgia Ramon meinst du jetzt?
Zum Beispiel, ja genau, da war das ja, da fing es ja auch an,
ja.
2015, und da habe ich tatsächlich absolut unterschätzt, dieses Medium.
Ja, hättest du natürlich viel, sagen wir mal, für wenig Zeit und wenig Kosten viele Leute erreichen können.
Ja, ja, wir hatten ja viel Potenzial, wir hatten ja viel zu zeigen auch, und das habe ich, wie gesagt, völlig an mir vorbeigegangen.
Das sieht man, also ich verfolge das ja auch europaweit, was so was Schokolade betrifft und Social Media. Und das sieht man in Frankreich, das machen die wirklich am hohen Niveau, wie die präsentieren, wie sie Schokolade zubereiten. Also zum Beispiel bei Pralü, kennst du ja auch, ne, da zeigt er richtig, wie er jede Schokolade herstellt oder seine Pralulin herstellt, ne, dass du dadurch auch Emotionen schaffst und die Leute sagen, ach geil, das sieht ja so lecker aus, das will ich unbedingt kaufen. Das meinst du genau.
Ja,
das
genau.
Hättest du gerne angewandt.
Okay. Ja, man Emotionen. Hätte viele Sachen, die Menschen nicht wissen, denen zeigen, wie wird Schokolade hergestellt, worauf muss man achten, aber auch alleine, um den Menschen Appetit auf unsere Produkte zu machen. Dafür wäre das schon ein super Medium gewesen, aber wie gesagt, ist an mir vorbeigegangen, ist jetzt zu spät, aber ich habe es erkannt heute.
Ja.
Ist das schon mal was?
Auf jeden Fall.
Was ich sehr bewundernswert finde, ist, wie die zeitliche Verzögerung bei dem Dubai-Hype war gegenüber zum Beispiel Frankreich.
Das stimmt.
Ja. Wir waren ja zusammen auf dem Salon de Chocolat Anfang November, und du hast es ja mitbekommen. Mhm. Ich habe es ja jedem, den ich gut kannte, nahegelegt, sofort damit zu starten, mit Dubai-Schokolade in Frankreich, und keiner hat das kapiert.
Ich muss ja sagen, es gab auf diesem Salon de Chocolat einen Stand mit Dubai-Schokolade. Ja, also
genau.
Das war einer, und auch keine besondere Dubai-Schokolade, die da verkauft wurde. Und es waren, wie viele Aussteller waren da? 150, 200 Aussteller, und keiner kannte Dubai-Schokolade. Also insbesondere die französischen Hersteller kannten nicht die Dubai-Schokolade.
Ja.
Das war total unbekannt letztes Jahr.
Das war zu dem Zeitpunkt echt ein deutsches Phänomen.
Mhm.
Und eigentlich schade für den einen oder anderen Hersteller, weil wir beide haben ja dann auch darauf hingewiesen, die sollen sofort damit anfangen, dass das auch nach Frankreich kommen wird. Jetzt ist es in aller Munde, sprichwörtlich.
Mhm.
Und hätten die damals im November damit angefangen, spätestens im Dezember, wären sie jetzt ganz vorne mit dabei gewesen.
Ja. Es ist faszinierend, wie sich das, obwohl es wirklich in Frankreich direkt nebenan ist, aber die haben das erst ja 4 Monate danach. Also das aktuell ist der Trend ja bei denen. Das heißt, es ist
ein halbes Jahr.
Ja, fast ein halbes Jahr danach hinterher. Und aber das Tolle ist, dass sie das auch ein bisschen anders anpacken, dass es auch viele hochwertige Hersteller gibt jetzt in Frankreich, die dann richtige Pistazien nutzen. Und statt Kadaif nutzen die dann Crêpe Tontelle. Das hast du ja auch mal ausprobiert, glaube ich.
Genau. Das sind ganz dünne, knusprige Teigstückchen.
Mhm.
So, und jetzt bin ich gespannt darauf, ob Angel Hair auch nach Frankreich überschwappt.
Bestimmt.
Und ob da die Zeitverzögerung auch ist, mal sehen. Andersrum muss man auch sagen, dass es in Frankreich Trends gibt, die in Deutschland noch nicht aktuell sind.
Mhm.
Aber da, glaube ich, fängt das auch mittlerweile an.
Ja, die haben ja in Frankreich, haben was jetzt super bekannt ist, Franui. Das ist ja so eine TK-Schokolade, das heißt, da ist drin eine frische Himbeere, gefrorene Himbeere und drumherum ist Schokolade. Und da sind die Leute verrückt danach in Frankreich und ist alles leer gekauft.
Ja, ich habe gestern ein Reel gesehen, die sind wirklich absolut abhängig von diesem Produkt, scheint mir fast.
Ja, also,
da waren Leute dabei, die haben halt die halbe Tiefkühltheke leer geräumt.
Verrückt.
Und 10, 15, 20 Stück davon gepackt und haben die gekauft. Und ich glaube, das wird nach Deutschland kommen.
Bestimmt.
Spätestens im Sommer, wenn es warm ist.
Bestimmt.
Weil es eigentlich ein ziemlich cooles Produkt ist.
Ja. Das ist ja erfrischend. Schokolade noch drumherum. Why not? Ne? Klar, der beste Zeitpunkt ist im Sommer.
Es ist Natur. Also lassen wir mal natürlich den Zucker weg von Schokolade. Das ist zwar auch Natur, aber es ist halt Zucker. Aber ansonsten ist es die eine Himbeere innen, die 100% Natur ist. Da ist nichts irgendwie mit Aroma gestreckt oder Konservierungsmittel oder Zucker, sondern es ist die pure Himbeere mit Schokolade drumherum.
Ja.
Und das ist eine gute Sache. Finde ich gar nicht so schlecht.
Ich finde es aber auch noch faszinierend, dass die Leute mehr Geld ausgeben für gefüllte Tafeln oder wenn irgendwas drin ist. Also das heißt jetzt hier wie diese Himbeere drin, ja, oder halt eine gefüllte Tafel mit Pistazie. Aber für so Single Origin, also reine Dunkelschokolade, tun sich die Leute schwer.
Ja, das ist nichts Außergewöhnliches für die Leute. Die denken, es ist nichts Außergewöhnliches. Wir beide wissen, es kann was sehr Außergewöhnliches sein, aber das ist ein Nischenprodukt. Bean-to-Bar, Single-Origin-Schokoladen.
Ja.
Also Schokoladen, die mit einer bestimmten Bohne von einer bestimmten Region oder eines bestimmten Landes auch oder noch ganz krasser von einer bestimmten Plantage hergestellt werden. Aber das bleibt immer ein Nischenprodukt. Es ist auch kein Trendprodukt in dem Sinne. Das müsste eigentlich schon längst etabliert sein in Deutschland, weil diese Art von Schokolade, die gibt es ja schon seit 25 Jahren. Also das hat ja angefangen Anfang der 2000er, 2005, 2006 wurde es sehr populär, aber immer auf einem Nischenniveau. Es war nie Mainstream. Hängt aber auch mit dem Preis zusammen, Hichem, das weißt du ja auch.
Ja klar, das heißt natürlich deutlich mehr für Single-Origin-Schokolade, vor allem wenn die Bean-to-Bar hergestellt wurde und es ein Raritäten-Kakao ist, also ein Spezialitäten-Kakao ist. Das sind ganz andere Preisklassen. Ja.
Du kannst es halt auch nicht so in Masse herstellen, wie zum Beispiel, falls du dich noch an die Einhorn-Schokolade erinnerst von der Rittersport.
Ach ja.
Oder die Hanfschokolade von der Rittersport, die ja auch so abgegangen ist. Das war ja auch ein Trendprodukt oder ein Hype-Produkt im Grunde, weil beides, soweit ich mich erinnere, das Einhorn als auch die Hanfschokolade, die gab es nur in limitierter Auflage und die gibt es auch nicht mehr. Also das ist eigentlich eher ein Marketing-Tool.
Genau, ja, die setzen punktuell Trends, so ein Angebot, also das Angebot ist gering, Nachfrage ist groß, machen die Leute neugierig und ich glaube, dass diese Einhornschokolade auch sehr schwierig herzustellen war und deswegen haben die es limitiert angeboten.
Ich weiß ja nicht mal, was das war, ich habe die nie gesehen, ich habe nur die Verpackung gesehen, aber was war das für eine Schokolade?
Die Einhornschokolade von Rittersport war, glaube ich, eine dreischichtige Schokolade. Das heißt, es ist ein bisschen aufwendiger, als jetzt, wenn du eine Schokolade gießt.
Klar. Also zweischichtig geht ja noch, aber dreischichtig ist dann schon, das ist schon eine Herausforderung, gerade für einen industriellen Betrieb.
Ja, deswegen war die auch limitiert. Ja, Georg, welche Folgen hat das denn, diese Trends, die Trendschokoladen und Social Media?
Einerseits ist das natürlich gut, das ist Trends in der Schokolade gibt, die dann auch so einen Hype bewirken. Aber andererseits wäre mir das als Hersteller viel lieber für ein normales Produkt, für ein Produkt, was ich immer im Sortiment habe und nicht für einen kurzen Hype. Also wie gesagt, es hat seine positiven Seiten und seine negativen aber auch.
Es wäre schön, wenn diese Trends auch, sagen wir mal, bei hochwertigen Produkten, dass diese Trends auch etabliert werden. Das finde ich, da ist eine Chance drin, dass man sagt, okay, man macht ein gutes Produkt, tolle Zutaten, geschmacklich top, was ganz Neues und es bleibt langfristig im Handel.
Da bist du aber sehr optimistisch.
Das bin ich immer. Ich suche immer die Nadel im Heuhaufen, das weiß ja, wie das ist. Ja. In unserer Branche gibt es viele schlechte Hersteller und die Kunst ist es tatsächlich, die tollen zu finden. Und ich sehe ja auch die Chance, dass die Kreativität irgendwie von den Herstellern steigert und dass man besondere Schokoladen anbietet.
Aber es ist halt schwer, wenn der Markt nur noch darauf reagiert, dass irgendwelche wahnsinnige ausgefallenen Ideen angeboten werden. Das ist nicht das, womit die Hersteller Geld verdienen werden. Sie brauchen einen vernünftigen Absatz von den Produkten, die im Standardsortiment sind. Ich glaube aber nicht, dass die Trendprodukte dafür sorgen, dass vom Standardsortiment mehr verkauft wird. Glaube ich nicht.
Es ist aber Storytelling, das weiß ja selber. Und das hatten wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Einer damit, der damit sehr erfolgreich wurde, war ja Zotter. Also er hat ja, glaube ich, eine Fischschokolade rausgebracht. Er hat irgendwie eine Bacon-Schokolade rausgebracht und keine Ahnung was. Also totale verrückte Kombination. Aber das waren alles nicht seine Bestseller. Das waren einfach nur so Highlights, damit er in aller Munde ist.
Ja, aber er hat natürlich mit seiner handgeschöpften Schokolade auch eine komplett neue Produktgattung kreiert.
Genau.
Und er ist ja heute noch so innovativ und kreiert neue Gattungen. Nicht nur neue Produkte, neue Geschmacksrichtungen, sondern völlig neue Produkte, die es so noch nicht gab. Und da ist er halt auch einzigartig im Markt.
Dann kommen wir mal zum Ende. Und
ja, das war unsere erste Folge von Hart und Zart.
Geschichten, die das Leben schmecken. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns und folgt uns in Social Media.
Bis bald.
Tschüss.